Almost everybody I know who's an expert on AI believes that they will exceed human intelligence. It's just a question of when.
Today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um atemberaubende Innovation und auch ein bisschen um dystopische Szenarien. Wir beschäftigen uns mit den jüngsten Fortschritten bei künstlicher Intelligenz und gehen der Frage nach, ob uns KI bald intellektuell überflügeln wird.
Eine historische Persönlichkeit, mit der ich wahnsinnig gerne mal einen Kaffee trinken würde, sobald Zeitreisen in die Vergangenheit endlich möglich sind, ist Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz war ja einer der bedeutendsten Philosophen des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. Er war zudem auch Mathematiker und auch Politikberater, alles in allem wirklich ein Universalgelehrter.
Wir sind in diesem Podcast schon einmal auf Leibniz zu sprechen gekommen. Er war ja auch ein erbitterter Konkurrent von Isaac Newton im Verständnis um den leeren Raum. Für mich sticht aber noch ein ganz anderer Beitrag von Leibniz heraus, Kekse. Die Leibniz-Butterkeks heißen tatsächlich nicht ganz zufällig so, denn er hat tatsächlich den Grundstein für eine Rezeptur entwickelt, die ein haltbares Nahrungsmittel für das Militär liefern sollte. Und ja, die Butterkeks kennen wir bis heute. Aber was hat das jetzt eigentlich alles mit KI zu tun?
Ja, Leibniz war eben ein Tausendsasser und so darf es wenig überraschen, dass er auch das binäre Zahlensystem geschaffen oder jedenfalls entscheidend weiterentwickelt hat, der in der elektronischen Datenverarbeitung zur Anwendung kommt. Und er war einer der Ersten, der über die Möglichkeit von denkenden Maschinen nachgedacht hat. Er hat auch Rechenmaschinen aus Zahnrädern gebaut. Es würde mich sehr interessieren, was Gottfried Wilhelm Leibniz zu den aktuellen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenzforschung zu sagen hat.
Über die Möglichkeit von KI auf die eine oder andere Weise haben Gelehrte also schon seit ziemlich langer Zeit nachgedacht. Einen richtigen Aufschwung hat das Feld aber erst in den vergangenen Jahren erfahren. KI war zwar schon längst davor sehr breit im Einsatz in vielen Anwendungen, die wir alle täglich benutzen. Man braucht nur mal das Smartphone in die Hand nehmen. Aber für die breitere Öffentlichkeit stellte sich vor allem die Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 einen Augenöffner dar. Durch die kostenlose und benutzerfreundliche Chat-Oberfläche von ChatGPT und seither auch anderer Modelle zeigt sich der praktische Einsatz von KI in den unterschiedlichsten Bereichen für große Teile der Bevölkerung.
Bei uns im Studio ist heute unser Kollege Reinhard Kleindl aus der Standard-Wissenschaftsredaktion zu Gast. Und er hat sich zuletzt ausführlich mit den Fortschritten in der KI-Forschung beschäftigt. Herzlich willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, lieber Reini.
Hallo.
Bevor wir auf aktuelle Trends zu sprechen kommen, wollen wir noch ein wenig die Grundlagen von KI beleuchten. Bei ChatGPT handelt es sich ja um ein sogenanntes Large Language Model. Reini, was kann man sich denn da darunter vorstellen?
Ja, Large Language Model ist die Technologie hinter dem ChatGPT. Das ist in Wirklichkeit ein statistisches Modell, das relativ trocken die Wahrscheinlichkeiten von Wörtern oder Satzteilen ausrechnet. Und dann schreibt man da was hinein und dann wird da irgendwie die wahrscheinlichste Antwort errechnet. Und das, was da rauskommt, ist so reich, dass da eben Gedichte drinnen sind oder Einkaufslisten oder was man auch immer da haben will. Also der ganze Reichtum von diesen Ergebnissen ist eigentlich nur pure Statistik.
Die Idee von Large Language Models gibt es ja schon länger. Warum ist jetzt zuletzt so viel Bewegung in die Sache reingekommen?
Ja, die heißen nicht umsonst Large Language Models. Es handelt sich um Software, die nicht klassisch programmiert wird, sondern die an Daten trainiert wird. Also da kann man sich vorstellen, dass da ganz, ganz viele Beispieldaten hineingefüttert werden. Und glücklicherweise sind diese Beispieldaten heutzutage alle nur einen Mausklick entfernt, ne? Also das Internet bietet fast eine schier unendliche Menge an Texten. Und es hat sich herausgestellt, dass man eben diese Software da trainieren kann, damit sie herausfindet, wie Sprache funktioniert. Und das ist relativ autonom. Das heißt, wie die das macht, ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Man spricht da von einer Blackbox. Die können das, aber man kann auch nicht wirklich wahnsinnig viel darüber sagen, wie es geht.
Recht mysteriös.
Auf jeden Fall hat das alles mit der Computerleistung zu tun, die eben inzwischen groß genug ist, um das zu stemmen. Der Aufwand dieses Trainings steigt aber rasant und da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, wie man diesen Aufwand wieder beschränken kann oder diesen Trend umkehren kann. Und ich habe da gesprochen mit einem KI-Forscher namens Dan Alistair, der am Institute of Science and Technology Austria in Kastelneuburg forscht. Und der ist Leiter einer Arbeitsgruppe, die sich eben genau mit dieser Effizienz von KI-Modellen beschäftigt. Und da dreht sich ganz viel um sogenannte GPUs. Das sind eigentlich, man kennt es als Grafikkarte, also Leute, die Computerspiele spielen, kennen das als Grafikkarte. Das ist für Computerspiele entwickelt worden. Aber das ist inzwischen so ein Standardtool für KI-Forschung. Und wenn man von Aufwand bei der KI-Forschung spricht, dann meint man in den meisten Fällen, wie viele solche GPUs man verwendet oder wie viele Stunden man dafür braucht. Das ist vielleicht als Begriffsklärung vorher ganz interessant. Die sind das technische Rückgrat dieser KI-Forschung.
A lot of the money traditionally went into the training part. So because you need to buy a lot of GPUs, you need to gather a lot of data, and then you need to train the model on like on those GPUs. So roughly for the past 10 years, the cost of training a state-of-the-art model, to the extent that we have available data, has been doubling every 2 months. So what has happened over the past couple of years at least is that companies have been starting to buy more chips, putting them together in massive data centers, like 50,000 chips, 100,000 chips, we hear a million chips now. They try to put as many of them together to train the largest model on the largest amount of data.
Ja, dieser Aufwand beim Training ist also ein Riesenthema. Das nimmt teilweise immer absurdere Züge an, weil jetzt in den USA man von privaten Atomkraftwerken spricht und so, also um einfach da die KI-Unternehmen versuchen, sich unabhängig zu machen und da, ja, Atomkraft hat einen Revival. Das ist, würde ich mal sagen, relativ offensichtlich, dass da Effizienz eine Rolle spielen wird, dass man das wieder ein bisschen einschränkt. Und da gab es tatsächlich eben einen Durchbruch in den letzten Wochen.
Also wie auch immer man die Energie für solche Systeme bereitstellt, umweltfreundlich ist das Ganze nicht. Und so beeindruckend die Fortschritte in diesem Bereich auch sind, der Vorwurf, dass Large Language Models nicht wirklich ökologisch verträglich sind, können sie bisher schwer entkräften. Ein Beispiel, eine Anfrage bei ChatGPT benötigt etwa 10-mal so viel Energie wie eine Google-Suche. Und wenn künstliche Intelligenz immer weiter mehrere Lebensbereiche durchdringt, dann sind nachhaltige Innovationen in diesem Bereich schon sehr essentiell.
Ja, bis vor kurzem waren bei Large Language Models alle Augen auf ChatGPT von OpenAI aus Kalifornien gerichtet, der ja mit seiner spektakulären Veröffentlichung sowas wie zum Platzhirschen unter den Large Language Models wurde. Eilig ziehen auch andere Anbieter nach, vor allem in den USA. Doch zuletzt hat eine chinesische Innovation für großes Aufsehen gesorgt, DeepSeek. Reini, was hat es denn mit diesem Modell auf sich?
Ja, DeepSeek ist ein Produkt eines bis dahin relativ unbekannten chinesischen Unternehmens. Die haben schon eine Reihe verschiedener so Sprachmodelle angeboten, aber eben, es gibt ein neues Sprachmodell von ihnen, das nennt sich R1 und das hat auch für Aufsehen erregt und auch durchaus für Verwerfungen auf den Aktienmärkten. Nicht unbedingt, weil es besser war als die US-Modelle, sondern das Besondere war, es hat sich mit denen einigermaßen messen können von der Qualität her. Aber eben laut den Angaben, die da aus China gekommen sind, war es viel, viel billiger zu trainieren und hat eben da einen Trend scheinbar umgekehrt, der nur im Steigen war. Wenn das alles so stimmt, wie es da kommuniziert worden ist, hat das natürlich massive Auswirkungen auf die KI-Forschung. Ich habe mit den Alistair darüber gesprochen, wie gerechtfertigt dieser Wirbel jetzt eigentlich ist.
So in this context, what the DeepSeek people did, and I think this is what's kind of surprising, is that they managed to invert the trend. So basically they say, we were able to train, a model that is as good as the one that OpenAI trained, but with actually, the amount of resources from 2 years ago, or like from a year ago.
Also auch der Alistair war da durchaus beeindruckt von dem neuen Modell. Es scheint aber ein paar offene Fragen zu geben.
One thing is about the data. Then there's rumors which are credible that some of the data was extracted from the O1 model. Also, we don't know how many GPUs they have, and there's also credible rumors that they actually have a very large pool of GPUs and they did a lot of different runs and just one of them in some sense got lucky.
Da ist also noch nicht alles ganz klar, aber wenn wir jetzt mal von einem Durchbruch ausgehen, welche technologischen Tricks stecken denn da dahinter, Reini? Wie könnte es DeepSeek gelingen, viel effizienter zu arbeiten als andere Large Language Models?
So wie Alistair mir das erklärt hat, haben sich einfach die US-Hersteller um Ressourcen nicht wirklich gekümmert. Das heißt, die haben einfach ihren Aufwand da hineingesteckt, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Und natürlich gibt es da viel Raum für die Möglichkeit, Dinge effizienter zu machen. Der Großteil dieser Methoden dreht sich darum, zu schauen, braucht man überhaupt diese Genauigkeit, mit der man arbeitet. Also zum Beispiel wissenschaftliche Berechnungen werden mit einer bestimmten Genauigkeit durchgeführt, damit man eben diese präzisen Ergebnisse bekommt. Aber es war eine offene Frage, ob man quasi ein Large Language Model wirklich mit dieser Genauigkeit trainieren muss oder ob man damit weniger auskommt. Also um mal kurz einen Anhaltspunkt zu geben, wovon man da spricht, in wissenschaftlichen Berechnungen werden normalerweise Berechnungen mit 30-Bit Genauigkeit durchgeführt. Das ist einfach die Größe des Speichers, die diese Zahlen einnehmen. Und es hat schon Versuche gegeben, diese Large Language Models zu trainieren mit 16-Bit Genauigkeit, also mit der Hälfte. Und bei DeepSeek ist man noch einmal auf die Hälfte runtergegangen, hat mit 8-Bit-Genauigkeit gearbeitet und hat offensichtlich eben ein vergleichbar gutes Ergebnis zustande gebracht. Und ähnliche Zugänge gibt es auf mehreren Ebenen dieser Kette. Also ein ganz wichtiger Teil dreht sich um Beschränkungen aus den USA. Die USA haben nämlich versucht zu verhindern, dass andere Länder und andere Unternehmen in anderen Ländern sowas zustande bringen. Die haben den Export der GPUs reglementiert und haben eben dort bestimmte Komponenten, die für die Kommunikation unter den GPUs geeignet sind, ausgeschaltet oder entfernt. Das heißt, diese Zugänge, von denen wir vorher gehört haben, dass man Millionen GPUs zusammenhängt, um da zu trainieren, das sollte damit eigentlich nicht möglich sein. Und eben DeepSeek hat die Kommunikation zwischen diesen GPUs so komprimiert, dass es eben doch möglich war.
Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass eigentlich eine Beschränkung, eine Einschränkung in den technischen Möglichkeiten einen Innovationsschub auslöst. Aber wenn ich das richtig verstehe, Reini, dann sind die Techniken, die Möglichkeiten, die die chinesischen Forschenden da ausgeschöpft haben, gar nicht unbedingt neu, sondern sie waren vielleicht die ersten, die sich so richtig darauf konzentriert haben, das Ganze so effizient wie möglich zu gestalten.
Ja, Alistair hat mir auch erzählt, dass teilweise in ihren eigenen Labors ähnliche Dinge schon ausprobiert wurden, weil akademische Forschung ein ähnliches Problem hat, wie DeepSeek hatte. Die haben nicht unbegrenzte Mittel. Das heißt, die haben mit kommerziell verfügbarer Hardware von der Stange quasi versuchen müssen, Ähnliches zustande zu bringen wie andere finanzkräftigere KI-Forschungsinstitute in den USA. Und so sind sie zum Teil auf kreative Lösungen gekommen, wie man eben den Datenaustausch da ein bisschen in den Griff bekommen kann und das weniger aufwendig macht. Und DeepSeek hat ganz viele solche Zugänge kombiniert und dann eben noch eine Menge Ressourcen hineingesteckt, die eben die privaten Institute nicht haben. Und so ist dieses Produkt offenbar zustande gekommen. Und das ist auch der Grund, warum dieser DeepSeek-Durchbruch da jetzt als Chance für europäische KI-Forschung gewertet wird, weil eigentlich das Know-how da ist und die Mittel jetzt noch aufstellen müsste.
Es bleibt auf jeden Fall spannend bei den Large Language Models. Da wird es auch in absehbarer Zukunft wahrscheinlich viele neue Entwicklungen geben. Sollte sich tatsächlich bestätigen, dass diese KIs noch deutlich effizienter gemacht werden können als bisher, wäre das jedenfalls nicht nur für die KI-Forschung selbst eine gute Nachricht, sondern auch für die Umwelt, wenn man eben an den enormen Ressourcenverbrauch denkt, den wir vorher schon kurz angesprochen haben, der hinter jeder einzelnen Suchabfrage steckt. Und da reden wir noch gar nicht vom Training der Models. Die Entwicklung scheint kaum aufhaltbar zu sein. Solche KIs kommen jedenfalls in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Selbst Podcasts werden schon von KIs angefertigt. Bei Rätsel der Wissenschaft sitzen aber schon noch immer Menschen im Studio. Hoffen wir, dass das auch lange so bleibt.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch auf eine Frage zurückkommen, die auch Gottfried Wilhelm Leibniz aufgeworfen hat, aber auch Ada Lovelace und andere Visionäre. Nämlich, wird es eines Tages eine KI geben, die uns Menschen intellektuell übertrumpft? Und das in einem sehr allgemeinen Sinn, also nicht nur bei spezifischen Aufgaben wie Schachspielen oder Text generieren, sondern in einer sehr allgemeinen Form von Intelligenz.
Ein visionärer Kopf, der sich schon lange damit beschäftigt und kürzlich für seine Beiträge auch mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet worden ist, ist der CEO von Google DeepMind, Demis Hassabis. Moment, werden sich vielleicht manche von euch fragen, ein KI-Experte hat den Chemie-Nobelpreis bekommen? Tatsächlich wurde Hassabis gemeinsam mit John Jumper, einem Chemiker, für die KI-basierte Vorhersage von komplexen Proteinstrukturen ausgezeichnet, die der Forschung einen immensen Boost gegeben hat. Kürzlich hat Demis Hassabis in einem Podcast über künstliche allgemeine Intelligenz, auf Englisch Artificial General Intelligence oder AGI, gesprochen. Unter AGI versteht man eine hypothetische KI, die den Menschen vielleicht noch nicht übertrumpft, aber jedenfalls zu allen intellektuellen Leistungen in der Lage ist, die wir Menschen schaffen. Hören wir kurz rein.
Well, look, I mean, of course, the last few years has been an incredible amount of progress. Actually, you know, maybe over the last decade plus. This is what's on everyone's lips right now. And the debate is, how close are we to AGI? What's the correct definition of AGI? We've been working on this for more than 20 plus years. We've sort of had a consistent view about AGI being a system that's capable of exhibiting all the cognitive capabilities humans can. And I think we're getting, you know, closer and closer, but I think we're still probably a handful of years away.
Was fehlt also noch auf dem Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz?
So the models today are pretty capable. Of course, we've all interacted with the language models and now they're becoming multimodal. I think there are still some missing attributes, things like reasoning, hierarchical planning, long-term memory. There's quite a few capabilities that the current systems, I would say, don't have. They're also not consistent across the board. You know, they're very, very strong in some things, but they're still surprisingly weak and flawed in other areas. So you'd want an AGI to have pretty consistent, robust behavior across the board, all the cognitive tasks. And I think one thing that's clearly missing, and I always had as a benchmark for AGI, was the ability for these systems to invent their own hypotheses or conjectures about science, not just prove existing ones.
Auf dem Weg zur AGI fehlt also schon noch einiges. Über all dem schwebt aber eine ganz große Frage. Was macht uns Menschen denn eigentlich aus und was nicht? Was müssten Maschinen beherrschen, um uns tatsächlich nahe zu kommen?
Ja, da wird alles ein bisschen unscharf. Es gibt ja da durchaus eine historische Entwicklung auch der Frage, was gilt als menschlich? Und manchen Menschen gelten eben so Dinge wie Gefühle, die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden oder Bewusstsein als typisch menschlich. Da gibt es aber auch Forschungen inzwischen, dass natürlich Tiere bis zu einem gewissen Grad auch dazu in der Lage sind. Und das ist auch ein Punkt, den Demis Hassabis in Interviews ins Feld führt, dass er sagt, das ist nicht unbedingt vielleicht ein Marker für Menschlichkeit. Das war eine Antwort auf die Frage, ob eben KI Bewusstsein entwickeln wird. Und er ist da der Meinung, dass es durchaus KI mit Bewusstsein und ohne Bewusstsein geben könnte. Bei Gefühlen ist es vielleicht noch schwieriger zu sagen, was darunter überhaupt vorzustellen ist. Aber wenn es um typisch menschliche Betätigungsfelder geht, dann sind natürlich diese Large Language Models in der Sprache schon sehr eindrucksvoll, weil sie inzwischen Gedichte schreiben, die von menschengemachten Gedichten nicht mehr zu unterscheiden sind. Also da gibt es Studien, dass klassische Shakespeare geschriebene Gedichte und so menschliche Zuhörer, Zuhörerinnen können da keinen Unterschied mehr feststellen. Man könnte aber noch einen Schritt weiter schauen. Was ich besonders interessant finde, was mich besonders beeindruckt hat in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren, ist, dass sich gerade so Large Language Models immer mehr die Fähigkeit entwickeln, Mathematik zu betreiben. Und auch diese Fähigkeiten hinter Mathematik, wenn es um Abstraktionsvermögen und um Kreativität geht, die mit Mathematik viel in Verbindung gebracht werden, dann sind wir da schon in Gebieten, die man eigentlich so schnell in KIs nicht erwartet hat. Mathematik spielt deshalb so eine wichtige Rolle, weil Computerwissenschaften ja im Grunde auch Mathematik sind und die Mathematik eine Grundlage für so viele Naturwissenschaften ist. Das heißt, da schließt sich gewissermaßen der Kreis, wo KI etwas über KI machen kann. Und dann wird es richtig sonderbar. Aber da gibt es ein paar ganz bemerkenswerte Durchbrüche, dass eben eine KI von DeepMind zum Beispiel, die heißt Alpha Geometry 2, sehr, sehr gut bei Problemen der Mathematik-Olympiaden abschneidet. Also die kann über 80% aller Beispiele der Mathematik-Olympiaden meistern und ist damit besser als der Durchschnitt der Siegerinnen und Sieger dieser Olympiaden. Also da passiert etwas sehr Interessantes und es ist eben spannend, dass so etwas Analytisches wie Mathematik von Sprachmodellen gemacht wird. Das sind jetzt keine reinen Sprachmodelle, sondern da gibt es ein paar analytische Ebenen noch dabei, aber das ist ein großer Durchbruch womöglich, ja.
Ja, da sieht man schon, dass wir uns definitiv so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz annähern und damit auch durchaus philosophisches Terrain betreten. In der Philosophie beschäftigt man sich auch schon lange mit der Frage, wann es soweit sein könnte, dass uns künstliche Intelligenz übertrumpft. Der Philosoph und Zukunftsforscher Nick Bostrom, der an der Oxford University das Institute for the Future of Humanity leitet, hat dafür auch den Begriff Superintelligence geprägt und hat sich damit auch mit seinen Kollegen beschäftigt, wann die denn drohen könnte.
A couple of years ago, we did a survey of some of the world's leading AI experts to see what they think. And one of the questions we asked was, by which year do you think there is a 50% probability that we will have achieved human-level machine intelligence? We defined human level here as the ability to perform almost any job, at least as well as an adult human, so real human level, not just within some limited domain. And the median answer was 2040 or 2050, depending on precisely which group of experts we asked. Now, it could happen much, much later or sooner. Like, truth is, nobody really knows. What we do know is that the ultimate limits to information processing in machine substrate lie far outside the limits in biological tissue. This comes down to physics. A biological neuron fires maybe at 200 hertz, 200 times a second, but even a present-day transistor operates at a gigahertz. Neurons propagate slowly in axons, 100 meters per second tops, but in computers, signals can travel at the speed of light. There are also size limitations, like a human brain has to fit inside a cranium, but a computer can be the size of a warehouse or larger. So the potential for superintelligence kind of lies dormant in matter, much like the power of the atom lie dormant throughout human history, patiently waiting there until 1945. In this century, scientists may learn to awaken the power of artificial intelligence. And I think we might then see an intelligence explosion.
Nick Bostrom und andere argumentieren also, auch wenn wir nicht wissen, wann es soweit sein wird, dass uns künstliche Intelligenz übertrumpft, ob man das jetzt Superintelligence nennt oder AGI, wir können diese Möglichkeit nicht ausschließen, dass es irgendwann soweit sein wird. Und weil das so ein signifikanter Moment in der Entwicklung der Menschheit sein wird, müssen wir uns schon jetzt schon rechtzeitig darauf vorbereiten, wie wir damit umgehen, wie gehen wir um mit so einer Superintelligenz, wie gehen wir um mit Maschinen, die in einem sehr allgemeinen Sinn intelligenter sind als wir Menschen.
Das sind große Fragen. Die eine oder andere wird uns sicher auch noch in diesem Podcast in Zukunft beschäftigen. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und danke fürs Vorbeikommen, René.
Ja, gern.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
I think existential risks connected with the transition to the machine intelligence era, the most obvious being the possibility of on-the-line superintelligence that then overrides the Earth human civilization with its own value structures.